Ich nehme an, dass es vielen genauso geht wie mir. Wir haben eine Woche hinter uns, in der es eine ganze Menge Erlebnisse gegeben hat, unterschiedlicher Art. Einiges floss ja schon eben in die Gebetsgemeinschaft ein. Wir kommen hier zu diesem Gottesdienst meistens so richtig mitten aus dem Leben. Und wenn wir dann miteinander ein Lied singen wie das letzte, Herr, du bist mächtig, dann tut mir das gut, dass mir noch einmal neu vor Augen gemalt wird, Gott ist wirklich der Herr. Er hat all das im Griff, was mich beschäftigt, was mir vielleicht wehtut, was mich schmerzt oder worüber ich meine, mir Sorgen machen zu müssen. Wir haben seit Anfang des Jahres in den Gottesdiensten über das Thema Glauben etwas gehört und sind hoffentlich auch miteinander darüber ins Gespräch gekommen. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, so ist ja die Jahreslosung für dieses Jahr 2020. Das muss ich mir nochmal vor Augen malen. Es gibt ein Jahr 2020. Mensch, da habe ich früher gar nicht dran gedacht, dass das mal kommen könnte irgendwann. Heute möchte ich uns einen Bibeltext lesen, in dem auch der Glaube vorkommt. Nicht in den ersten drei Versen, die ich uns jetzt gleich lesen werde, sondern in dem darauf dann folgenden Text. Der Text steht im vierten Kapitel des Epheserbriefes. Und ich lese uns einige Worte aus diesem Kapitel. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Und etwas weiter, er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Diese Worte sprechen davon, dass die Gemeinde eine Gruppe von Menschen ist, die in der Tat zusammengehören. Jeder hat von Gott etwas erhalten, was hilft, Gott zu dienen. Gemeinde ist nie nur eine Spielwiese für einige Auserwählte. Für das, was in unserer Gemeinde geschieht, für das, was überhaupt in einer christlichen Gemeinde geschieht, tragen alle Mitverantwortung. Wir sollten nicht einfach nur abnicken und hinterhertrotten. Deswegen ist das konstruktive Gespräch, und damit meine ich nicht das Meckern, wesentlich für das Leben in einer Gemeinde. Die Teilnahme an den Gemeindestunden, das Lesen des Gemeindebriefes, muss man ihn mitnehmen, einstecken, reingucken. Wir sollen nicht nur das konsumieren, was wir geistig vorgesetzt bekommen, also was der Pastor zum Beispiel so alles erzählt. Wir sollten uns nicht zum Jagen tragen lassen. Jeder ist verantwortlich dafür, selber dafür zu sorgen, geistliche Nahrung zu bekommen und geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Das ist hier zum Beispiel in zwei Hauskreisen möglich. Und es dürfen mehr Hauskreise werden. Wenn einer sagt, Dienstagnachmittag geht gar nicht oder Donnerstagabend kann ich nicht. Es gibt noch ein paar andere Tage und Tageszeiten. Und wir haben den ganz besonderen Kreis am Mittwochnachmittag. Den habe ich jetzt gerade ausgelassen. Ja, bitte? Bitte was? Ein Spieltreff, ja, das ist kein Hauskreis, aber natürlich auch ein Angebot. Ja, jetzt können wir alle Angebote der Gemeinde noch aufzählen. Da gibt es also schon eine ganze Menge, wie wir merken. Und es darf immer mehr werden. Dieser Text sagt uns auch deutlich, dass Lehre, Schulung, Mitarbeit wichtig sind. Hier werden fünf wesentliche Dienste besonders hervorgehoben, die ich jetzt nicht nochmal aufzähle. Die sind wichtig, aber sie müssen natürlich auch ergänzt werden. Kein Gottesdienst wäre zum Beispiel hier möglich, wenn nicht Menschen da wären, die die Tür aufschließen. Ich krabbel nicht durch ein geschlossenes Fenster hier rein. Wenn nicht Menschen da wären, die für Sauberkeit sorgen, die dekorieren, die den Gottesdienst in vielen Bereichen vorbereiten und dann durchführen. Und, das ist vielen besonders wichtig hier, merke ich immer wieder, die für Kaffee und Kuchen sorgen und natürlich auch Tee. Ich bin kein Norddeutscher, deswegen ist mir das nicht so nah, aber ist auch wichtig. Es ist nicht Aufgabe des Einzelnen, darauf zu warten, dass er versorgt wird. Das Prinzip finden wir in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel auch im 5. Kapitel des Jakobusbriefes. Da heißt es, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Also ergreife die Initiative und warte nicht, bis dich einer anspricht. Es ist Verantwortung des Einzelnen, seine Grenzen zu erkennen und auch Hilfe zu suchen. Das gilt auch für das Wachstum im Glauben. Wir gehen viele Jahre zur Schule. Die meisten von uns haben das schon hinter sich. Wir gehen zur Schule, weil wir lernen wollen oder müssen. Wir zahlen wahnsinnig viel Geld und lernen viele Stunden, damit wir Auto fahren können und dürfen. Wir erlernen manchmal in vielen Jahren unseren Beruf. Das alles ist wichtig. Wenn wir Christen sind, ist uns unser Leben mit Jesus auch entscheidend wichtig. Wenn jemand Christ wird, dann beschließt sie oder er, dass Jesus das Sagen in ihrem, in seinem Leben haben soll. Auch das will gelernt sein. Auch das ist sogar entscheidend wichtig. Nehmen wir uns dafür Zeit? Paulus fährt im 4. Kapitel des Epheserbriefes fort. Er sagt, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das nächste, da werde ich zwei Folien zeigen, weil das ein ziemlich langer Vers ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Die, die Deutsch können oder deren Sprache da vorne schon zu lesen war, können jetzt eine kleine Gedenkminute einführen. Und das ist jetzt noch für die anderen. Ich weiß nicht, wie schnell ihr lest, aber ich mache jetzt weiter. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich weiß nicht, ob noch alle Worte oder alle Verse, die ich gelesen habe, präsent sind für euch. Und ich wüsste gerne, was das Kino in deinem Kopf jetzt gerade abspielt. Gerade wenn ich so an das Erste denke. Wir sollen zur vollen Einheit gelangen. Wenn ich sowas höre, dann bekomme ich immer einen Schreck. Das ist mein Kopfkino, was da abgeht. Denn ich kenne dieses, wir wollen doch zur vollen Einheit gelangen aus der Politik. In unserem Land, in Deutschland, gab es im östlichen Teil über mehrere Jahrzehnte hinweg die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die hatten Einheit vorne angeschrieben. Das ist autoritären Regimen, und die Deutsche Demokratische Republik war eines, üblich, dass aus einem unfreiwilligen Zusammenschluss zuvor selbstständiger Parteien eine Staatspartei entsteht, eine Einheitspartei. Und wir sehen das auch heute im Fernsehen, wenn zum Beispiel Hassan Rouhani zur Einheit im Iran aufruft. Dann ist gemeint, gehorcht mir endlich alle. Kommt auf meine Linie und hört einfach auf, eigenständig zu denken. In der Amtszeit dieses Präsidenten wurden mindestens 4000 Menschen exekutiert. Da die Hinrichtungen oft geheim durchgeführt werden, ist natürlich die wahre Zahl deutlich höher. Am 4. Dezember wurde Somaye Shabazi Jarui als 98. Frau in Rouhanis Amtszeit exekutiert. Etliche von diesen Frauen, weil sie sich wie Somaye Shabazi Jarui gegen ihren Vergewaltiger gewehrt hatten und ihn töteten. Wenn hier Einheit gefordert wird, dann ist das eine Farce. Vielleicht läuft in deinem Kopf auch das ab, wenn du von Einheit hörst. Aber Paulus spricht von einer ganz anderen Einheit. Was sagt Paulus hier? Ich wiederhole nochmal einen Teil aus diesem Abschnitt. Dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Dass wir eine Reife erreichen, dass wir mündig werden. Nicht das, was irgendein mehr oder weniger weiser Mensch behauptet, ist der Maßstab. Christus, Jesus, Isa Masih ist der Maßstab. Um ihn geht es. Es geht darum zu lernen, was er gelebt hat, was er denkt, was er in deinem Leben tun möchte. Wir sollen die Unmündigkeit verlassen, nicht mehr abhängig von Personen sein, mündig werden und fähig werden, uns eigene Meinungen zu bilden. Wir haben die Verantwortung zu lernen, was Jesus wirklich denkt, damit wir, und auch davon spricht Paulus ja, nicht von irgendwelchen merkwürdigen Scharlatanen eingefangen werden, die uns zum Beispiel im Fernsehen den angeblichen wahren Glauben präsentieren oder uns sehr charmant an der Haustüre erklären wollen, dass es eigentlich nur eine einzige wahre Bibelübersetzung gibt und nur eine einzige Gemeinschaft, die wirklich den Willen Gottes erfüllt. Noch einmal der Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen. Am Anfang des 4. Kapitels des Epheserbriefes hatte Paulus geschrieben: Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das zusammenhält. Die Einheit soll bewahrt werden, sagt Paulus, nicht erzeugt. Eine Einheit, die erzeugt werden muss, ist keine Einheit, sie ist Zwang. Diese Art Einheit ist eben gerade nicht gemeint, denn es ist ja keine. Deswegen funktionieren Diktaturen ja immer nur über eine begrenzte Zeit. Ihre Einheit ist Zwang. So wie in einem Land, aus dem manche von uns kommen, in jeden Pass, wenn man denn ein Perser ist, gestempelt wird, dass man Muslim oder Muslima ist. Aber viele sind das ja eigentlich gar nicht. Paulus erklärt, welche Einheit er meint. Er schreibt im 4. Vers dieses Kapitels: Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Die Zusammengehörigkeit des Volkes Gottes ergibt sich also aus der Tatsache, dass man einen gemeinsamen Herrn hat, gemeinsam sein Vertrauen auf diesen einen Herrn setzt, gemeinsam und öffentlich sein Leben diesem Herrn übergibt, gemeinsam weiß, dass wir unser Leben an ihm orientieren wollen. Dazu gehört aber auch, dass dann jeder eigenständig denken und entscheiden darf. Dass wir eben nicht alle das Gleiche denken müssen. Das ist nicht die hier besprochene Einheit, sondern das Bewusstsein, wir gehen gemeinsam mit dem gleichen Herrn voran. Vor einiger Zeit bat mich jemand aus einer Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, mit ihm bei einem Gespräch mit einem französischsprachigen afrikanischen Christen zu helfen, der von den Zeugen Jehovas besucht wurde. Und dann sagte derjenige, der mich um Hilfe bat, du musst ihm sagen, dass er das nicht lesen darf. Er wollte ihm verbieten, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen. Wenn ich so etwas höre, dann reagiere ich irgendwie allergisch. Ich habe mir das auch noch nicht mit Medikamenten wegoperieren lassen. Du musst ihm sagen, ich muss gar nichts. Und wer will es ihm verbieten? Ich halte eine Aufklärung darüber, wo das herkommt, für angebracht. Und sich zu informieren, was man da so gerade von wem bekommen hat, tut sicher manchen gut. So mancher dieser Gebetskettenbriefe, die man so zugeschickt bekommt, haben ja doch sehr merkwürdige Wurzeln. Um Fragwürdiges zu bemerken, ist es gut, im Gespräch mit anderen Christen, zum Beispiel im Hauskreis oder im Spielekreis oder was auch immer, darüber zu reden. Da tut es gut, die Bücher der Bibel zu lesen, die sind zum Lesen gedacht. Und da hilft es manchmal, Fragen zu stellen. Denn die bestehende Einheit derer, die an Christus glauben, kann verloren gehen. Das Ziel aller guten biblischen Lehre ist eine Einheit, die aus dem Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes erwächst. Dies soll vertieft werden. Durch diese Vertiefung wachsen wir zusammen und wir lernen, einander zu achten und wertzuschätzen, auch wenn der andere anders denkt. Wenn wir Christus als Person, als den, der Gottes Liebe Menschen nahegebracht hat, der die Ausgestoßenen liebt, der sich nicht zu schade war, mit Verachteten zusammenzusitzen und der es als Kriterium echter Nachfolge betrachtet, sich um Menschen in Not zu kümmern, wenn wir diesen Christus nicht mehr als Maßstab unseres Lebens wählen, dann geht Einheit verloren. Dann spaltet man sich. Und ich bin entsetzt darüber, wenn ich beobachte, wie Spaltung unter der Christenheit in unserer Zeit zunimmt. So wie eine weltweite große Freikirche, nicht die unsere, sich zurzeit spaltet, weil da unterschiedliche Positionen zum Thema Homosexualität bestehen. Ich erlebe so etwas auch in Gemeinden unserer Kirche. Da treten Menschen aus Gemeinden aus, weil sie nicht alle dort die Bibel so verstehen, wie sie das tun, weil falsche Lieder gesungen werden, weil die Mehrheit der Gemeinde über sexuelle Identitäten anders denkt als sie, weil andere ihre politischen Ideen ablehnen. Und noch vor einigen Tagen sprach mich jemand an und fragte, ja, was denkst du denn darüber, wenn in unserer, jetzt rede ich von unserer Kirche, im Mai darüber entschieden wird, ob wir Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen werden, einer weltweiten ökumenischen Zusammenschluss vieler christlicher Kirchen, nicht der römisch-katholischen, aber vieler anderer Kirchen. Ich habe ihm gesagt, ja, also, dass wir darüber abstimmen, finde ich sowieso gut, denn das ist normal in unserer Kirche, dass wir Dinge demokratisch entscheiden, auch wenn unser Präsidium, zu dem ich ja bis Mai gehörte, in solchen Fragen das Recht hätte, das alleine zu entscheiden. Und ich habe ihm gesagt, ich bin selber mit daran schuld, dass wir diesen Weg gehen wollen. Denn als Leiter des Theologischen Ausschusses unseres Präsidiums habe ich das mit vorbereitet. Aber wir haben beschlossen, wir stimmen darüber ab. Und dann erzählte er mir, dass eine Gemeinde, also er guckte erstmal ganz groß, war erschrocken. Und dann erzählte mir, dass eine Gemeinde, in der er früher mal Pastor war, das deswegen wohl schon vor der Abstimmung darüber, die ja nun demokratisch sein sollte, austritt. Das ist natürlich klasse. Man tritt aus und ärgert sich dann, dass eine Mehrheit anders entschieden hat, als man es meinte. Irgendwie finde ich das merkwürdig. Alles keine unwichtigen Themen. Die gab es in der frühchristlichen Kirche auch. Da gab es in Korinth Christen, die sagten, nein, Jesus ist gar nicht leiblich auferstanden. Finde ich jetzt nicht so ganz richtig. Paulus sagte aber nicht, schmeißt sie raus. Er diskutierte mit ihnen, nachzulesen übrigens im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da gab es Christen, die es für Sünde hielten, Fleisch zu essen, das von Tieren stammte, die während eines Götzenfestes geschlachtet wurden. Das ist doch okkult belastet, meinten sie. Paulus sagt, was er darüber denkt und er fordert die Gemeinde zu gegenseitiger Wertschätzung auf. Christus ist der, der uns verbindet. Und wer mit ihm verbunden ist, der will ihm dienen. Ihm dienen heißt auch, ich bin bereit, auch wenn es manchmal sehr schwer ist, auch den andersdenkenden Christen und auch sogar die andersdenkende Christin zu lieben. Denn von Christus kommt Liebe. Hass trennt immer von ihm. Und so schließt Paulus diesen Abschnitt im 4. Kapitel des Epheserbriefes mit den Worten: Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich glaube, diese Worte sind auch noch einmal eine kurze Gedenkminute wert. Weil das so ist, weil dieser Leib durch die Liebe aufgebaut wird, darum wünsche ich mir einige Prioritäten. Zum Beispiel, dass wir auf dem Weg der Einheit sein wollen. Dass wir in der Erkenntnis Christi wachsen. Dass wir alles in seiner Liebe geschehen lassen. Dass wir auf Christus hin orientiert bleiben, denn die Richtung muss stimmen. Dann wird Gemeinde auferbaut und Einheit wächst. Aus diesem Grunde möchte ich euch noch etwas vorlesen. Und wir sehen es zumindest auch in deutscher Sprache dann hier vorne. Im Jahre 2014 haben wir in unserer Jahresgemeindestunde ein Leitbild verabschiedet. Das steht auch auf unserer Homepage. Es wird nicht ständig darüber gesprochen. Aber wir waren uns darin einig, das soll unser Leitbild sein. Da haben wir ja auch 2-3 Jahre dran gearbeitet vorher. Und ich möchte uns die beiden ersten Punkte aus diesem Leitbild noch einmal in Erinnerung rufen. Der erste Punkt heißt, von Gott geliebt. Wir sind von Gott geliebte Geschöpfe. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum, das von Gott mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet ist. Wir wollen als Gemeinde den Raum schaffen, dass jeder seine individuellen Gaben und Fähigkeiten entdecken und entfalten kann. Wir sind bestrebt, dass Gottes Liebe zu uns auch in der Begegnung mit dem Nächsten sichtbar wird. Ein Leitbild heißt, das ist unser Ziel. Vielleicht haben wir jetzt gleich wieder die, die nicht aus dem Rheinland kommen und optimistisch sind, die sagen, das klappt ja gar nicht immer. Ja, lasst uns daran arbeiten, falls das so sein sollte. Der zweite Punkt. Nächstenliebe. Gottes Liebe bezieht sich auf den ganzen Menschen. Wenn wir als Gemeinde Menschen Gottes Liebe näher bringen wollen, beinhaltet dies sowohl einen diakonischen als auch einen evangelistischen Auftrag. Es ist uns ein Anliegen, in respektvollem Umgang miteinander Möglichkeiten der christlichen Nächstenliebe in unserem Lebensumfeld umzusetzen. Wir treten ein für Menschen, die Hilfe brauchen, unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Herkunft. Diakonische Aufgaben wollen wir nach unseren Begabungen, Fähigkeiten und besten Kräften ausführen. Seelsorgerliche Anliegen wollen wir diskret wahrnehmen und ihnen mit kompetenten Mitarbeitern und Gebet begegnen. Es ist unser Wunsch, dass Menschen die Liebe Gottes persönlich erfahren, um mit ihm versöhnt als mündige Christen leben zu lernen. Bei aller Unterschiedlichkeit wollen wir einander ernst nehmen und aufeinander hören. Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Rücksichtnahme sehr wichtig. Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt. Willst du mitarbeiten daran? Willst du das wahrnehmen für dich? Willst du es nochmal im Ganzen lesen, auch Punkt 3 und 4? Guck auf www.credogemeinde.de. Da steht es. Und wenn du es nicht findest, dann frag einfach jemanden, der dir hilft, es zu finden. Und vielleicht lest ihr es dann ja sogar gemeinsam. Paulus will, dass der Leib Jesu, auch der in der Credo-Gemeinde in Remagen-Kripp, mit Liebe auferbaut wird. Lasst uns daran arbeiten. Lasst uns das lernen. Lasst uns das leben. Denn Gottes Liebe tut dieser Welt gut. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für deine Liebe, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass deine Liebe nicht nur für uns gilt, sondern für jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Erde lebt. Ich danke dir für die Begegnungen, die wir haben dürfen. Hilf uns, uns über die Vielfalt, die wir haben, zu freuen. Und hilf uns, einander in Liebe zu begegnen, aufeinander zu achten, voneinander zu lernen. Amen.